und wir beten dich an. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen heutigen Abend. Ich danke dir für deine Gegenwart, dass wir die Gelegenheit haben, dein Wort zu betrachten, deinen Geist einzuatmen, deine Kraft in unserem Leben zu erfahren. Du bist der gute, alte Gott. Oh Herr, du bist der Gott unserer Väter, unserer Vorfahren. Ich danke dir, Herr Jesus. Halleluja. Amen. Mein Thema heute ist, du bist von Gott erwählt. Du bist von Gott gewollt. Du bist etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Gott hat dich erwählt vor Grundlegung der Welt. Da hat es noch gar nichts gegeben, kein Regentropfen, kein Sonnenschein, kein Regenwurm. Aber Gott hat dich und uns und mich gewollt. Halleluja. Jeder von uns ist ein Gedanke Gottes. Jeder ist wertvoll, auch ein unwertes Leben ist bei Gott sehr wertvoll. Jeder Mensch ist von Gott erwählt. Und die Erwählung ist ein großes Thema in der Bibel. Etwa 250 Mal kommt das Wort Erwählung vor, dass Gott uns erwählt hat. Vor allem hat Israel erwählt, hat Abraham erwählt, hat ja bestimmte Menschen erwählt für einen bestimmten Dienst. Ich denke nur an den Apostel Paulus, obwohl er es nicht verdient hat. Er war ein Verfolger der Gemeinde Jesu, aber Gott hat ihn erwählt. Und zwar aus Liebe. Aus Liebe ausersehen. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug, hieß es bei ihm. Das ist ein sehr aktuelles Thema für heute. Weißt du, manchmal wählen die Leute einen und dann lassen einen fallen. Aber Gott hat uns erwählt und er lässt uns nicht fallen. Er steht zu uns. Ich lese hier in Epheser Kapitel 1, Vers 3 und folgende Verse. Gepriesen sei der Vater und des unseres Herrn Jesus Christus. In ihm hat er uns erwählt. In Jesus. Es ist so wichtig. Wegen Jesus sind wir erwählt worden. Und er hat uns erwählt vor der Erschaffung der Welt. Vor der Schöpfung, vor der Urzeit. Ja, zwischen 1. Mose 1, Vers 1 und 1. Mose 1, Vers 2. Und dazwischen hat er uns erschaffen. Da war die Schöpfung. Da war diese große Aktion Gottes nach dem Fall Luzifers. Wir haben einen großen Auftrag von Gott. Wir müssen die Welt wieder für Gott zurückerobern. Wir sind hier, weil Gott uns wollte. Nicht, weil mich mein Vater wollte und meine Mutter mich wollte. Manche Kinder sind Wunschkinder und manche Kinder sind gar nicht gewollt, die sollten gar nicht geboren werden. Aber Gott sei Dank, Gott hat dich gewollt. Und Gott hat dich in diese Welt gesetzt und du bist da. Wir sind erwählt, nicht von einer Partei, nicht von einer Gesellschaft, nicht von einem Volk, nein. Wir sind von Gott rausgesucht, verstehst du? Und von Gott prädestiniert. Wir sind von Gott, weil Gott wusste, wie wir sein werden. Deshalb hat er gesagt, du da und du da und du da. Wir sind erwählt. Die Erwählung ist keine Trickserei. Deine Erwählung ist keine Eintagsfliege, keine Notlösung. Ja, der liebe Gott hat keine anderen Menschen gehabt, deshalb hat er mich genommen. Nein, du bist kein Provisorium oder eine Verzweiflungstat Gottes. Gott hat dich gewollt. Auch wenn du ein Panscher warst. Auch wenn du ja ein Zufallsprodukt warst, verstehst du? Weil deine Eltern nicht aufgepasst haben. Jetzt bist du da und Gott hat dich gewollt. Unsere Erwählung betrifft sowohl unsere Vergangenheit wie auch unsere Zukunft. Gott hat uns gewollt von Anfang an. Da waren wir noch gar nicht da. Hat niemand an uns gedacht, aber Gott hat uns gedacht. Unsere Erwählung beinhaltet unser ganzes Leben, sogar unsere ganze Ewigkeit. Und jeder Mensch, der über diese Erde geht, ist eine wandelnde Ewigkeit. Er ist von Gott gewollt, von Gott geplant. Und unsere Erwählung, ihr Lieben, ist eine Dauerlösung. Ja, es betrifft uns und nicht nur uns, also das mich betrifft, sondern meine Nachkommen, es betrifft alle meine Nachkommen und es betrifft meine Vorfahren. Auch die gehören zu meiner Familie. Ich werde nie vergessen, als meine Mutter starb, habe ich einen Traum gehabt und da wir wohnen im Bayerischen Wald damals, also ich habe das Bild gesehen, wir wohnen dort und vom Berg herab kommt meine Mutter, an der Hand hat sie die Oma und noch ein paar andere bekannte Gesichter. Ich sage, Mutti, wir haben nur 3 Zimmer, du kannst nicht bei uns wohnen. Dann sagt sie doch, die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört zusammen. Und die gehört auch zusammen. Unsere Vorfahren gehören zu uns und unsere Nachkommen gehören zu uns. Gottes Verheißungen, so hat Petrus am Pfingsten gepredigt, Gottes Verheißungen, die gelten uns und unseren Kindern und noch so viele, wie der Herr hinzutun wird. Das sind deine, die Schwiegerkinder und die Urenkel und was weiß ich, die Eingeheirateten, das sind auch die Knechte und die Sklaven von einem Haus. Alle, die der Herr hinzutun wird, preist Gott. Und was die Apostel gepredigt haben, das haben die Propheten schon angekündigt. Gott hat es ihnen offenbart. Gott hat uns gewollt. Und ich denke nur, als die Patriarchen ihre Kinder segneten und sie haben schon genau das hineinprojiziert, hineingeweisert und gesagt, du wirst das und das sein und du wirst eine Schlange auf dem Weg sein und du wirst deinen Fuß im Öl tauchen und du wirst die Häfen besitzen und so weiter. Gott hat für jeden Volk und für jeden Stamm eine ganz bestimmte Bestimmung und bestimmte Aufgabe gehabt. Gott hat uns gewollt von Anfang an. Das war immer schon so und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Jeder einzelne Mensch ist eine Idee Gottes, eine aus dem Herzen Gottes entsprungene Idee. Dein Original und du hast ein Original. Was du hier siehst, ist nur deine Kopie. Du wirst vielleicht denken, du denkst, das bin ich hier. Nein, das, was du hier lebst, das wirst du gelebt. Das wirst du gelebt von Engeln, von Geistern, von Gedanken, von was weiß ich von was. Du wirst nur gelebt von der Gesellschaft. Aber dein Original ist bei Gott und ist bei Gott geblieben. Und deshalb heißt es in der Bibel, unser Wandel, unser Leben ist im Himmel. Hier ist nur die Kopie von dir. Und wenn du das mal verstehst, dass du hier nur eine Kopie bist und das Original bei Gott ist, dann wirst du auch gar nicht so besorgt sein um dein Leben. Mein Leben ist in Gottes Hand. Gott hat die ganze Kontrolle über mein Leben und so weiter. Und ich gehöre zu Gott. Jeder Mensch, der hier auf dieser Erde geht, und das sind mittlerweile fast 8 Milliarden, gehört Gott. Und Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Als die Patriarchen starben, ist es interessant, was von den Patriarchen heißt es, Abraham, Isaac und Jakob, da heißt es, und sie wurden versammelt zu ihren Vätern. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er von Anfang an der Schöpfung wollte, dass du kommst und die Erlösung, das Werk von Golgatha, was Jesus vollbracht hat, das ist ein Liebeswerk Gottes gewesen. Manche Leute sagen, das war Notfall oder Plan B. Nein, das war Plan A. Gott hat das gewollt von Grundlegung der Welt, dass Jesus kommt, dass Jesus die Menschen erlöst und dass du auch die Erlösung begreifst. Dass du heute hier sitzt oder dass du heute der Predigt zuhörst, ist kein Zufall. Bei Gott gibt es keinen Zufall. Ja, Gott hat dich gewollt, weil du so wertvoll bist in seinen Augen. Und die Schöpfung, wenn ich an die Schöpfung denke, das ist die Offenbarung Gottes, der Liebe Gottes. Stück für Stück hat Gott alles wiederhergestellt, was zwischen 1. Mose 1, Vers 1 und 1. Mose 1, Vers 2 passiert ist. Diese Urflut und Gott ordnet, sagt, es werde Licht. Es werde das, es werde das, es werde das. Und da heißt es, und die Erde brachte hervor. Die Schöpfung ist ein Beweis, dass Gott die Welt liebt und dass Gott aus dieser Welt das Optimale, das Beste machen will. Die Schöpfung ist eine Selbstausgabe Gottes, eine Selbstentfaltung Gottes. Wenn ich sehe, wie wunderbar doch der Herr ist, an seinen Werken erkennen wir die Größe Gottes, die Allmacht Gottes, die Weisheit Gottes, das alles bis ins Detail geplant. Sogar die Bazillen, Bakterien, die Atome, alles ist bis ins Detail geplant. Durch die Schöpfung tritt Gott selbst auf den Plan. Er zeigt uns sein Wesen, zeigt uns seine Fähigkeiten, zeigt uns seine Allmacht. Und zeigt uns seine Pläne. Und alles dient dem anderen. Alles dient zusammen einem bestimmten Zweck. Und in allem konzentriert sich Gott ganz auf den Menschen. Und was Gott alles macht, macht er immer für dich und mich. Du bist von Gott erwählt. Du verstehst vielleicht manches nicht in deinem Leben und sagst, warum passiert bei mir so und dies und jenes. Nein, Gott hat einen Plan, eine gute Idee für uns. Und er will, dass wir uns positiv entwickeln, dass wir über uns selbst hinauswachsen. Und in der Schöpfung steigert sich Gott. Und zuletzt macht er den Menschen mit seinen Händen aus den Stoffen dieser Erde. Der Mensch hat alle Stoffe dieser Erde in sich. Der eine, der Ewige, und so weiter, erneuert sich. Weißt du, Gott erneuert uns immer wieder. Als es morgen war, da heißt es, und heute ist deine Güte wieder ganz neu. Du bist jeden Tag in der Güte Gottes, in der Barmherzigkeit Gottes. Und Gott lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Ich bin manchmal Gott böse. Ich sage das ganz ehrlich, ich bin Gott manchmal böse. Gott, warum lässt du über die Ungerechte die Sonne scheinen und bei mir nicht so viel oder was weiß ich. Aber du lässt die Sonne über alle scheinen. Du machst keine Ausnahme über Gerechte und Ungerechte. Verstehst du? Und dann gibt es so eine Vielfalt. Ach, wie schön ist das, jeder Mensch anders ist. Jeder Mensch hat einen anderen Fingerabdruck. Jeder Mensch ist ein Original. Leider Gottes, wir werden geboren als Original, aber dann sterben wir als Kopien, weil wir so viele Leute imitieren. Wir machen dem Lehrer nach, unseren Eltern nach und so weiter, dem Pastor, der Gemeinde nach. Wir sind Originale und wir sollen Originale bleiben und wir sollen uns nicht uniformieren lassen. Ja, Gott ist ja, ein Gott der Vielfalt. Gott ist kein eintöniges Wesen. Er ist voller Schönheit. Wenn ich so die Natur anschaue, er ist ausgesteuert und dann blüht es, grünt es. Da gibt es Blumen in allen Farben. In Weisheit Kapitel 7, das ist ein apokryphisches Buch, da heißt es im Kapitel 7, Vers 21 und folgende Verse: Alles Verborgene und alles Offenbare habe ich erkannt, sagt dieser Betrachter hier. Denn er lehrte mich die Weisheit des Werkmeisters aller Dinge. Gott ist der Werkmeister aller Dinge. Der hat alles gefügt, alles gestaltet. Ja, der hat die Pärchen zusammengeführt, der hat ja die Familien zusammengeführt, der hat die Völker zusammengeführt. Und dann lese ich hier weiter in Weisheit 7. In ihr ist nämlich ein Geist, in allem, was Gott gemacht hat. Vernunftvoll, heilig, einzigartig, mannigfaltig, zart, beweglich, durchdringend, unbefleckt, klar, unverletzlich. Das gute Leben in der Weisheit Gottes, in seiner Vielfalt, da ist alles drin. Da ist aber Scharfes dabei. Und ja, da ist was Wohltätiges, da ist was Menschliches, Menschenfreundliches dabei, da ist was Festes dabei, da ist was Weiches dabei. Ja, er hat alles gegeben, damit man sich Sorgen machen. Und alles ist vermögend, alles ist überschauend. Und alle Geister durchdringend. Die Gedanken Gottes sind unbegrenzt. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, heißt es in der Schrift. Und meine Wege sind nicht eure Wege. Die Weisheit ist beweglicher, so heißt es dort in diesem Buch. Die Weisheit Gottes ist so beweglich, so flexibel. Alle Morgen ist die Güte Gottes neu. Ich bin überrascht. Jetzt ist noch alles kahl. Ein paar Tage später, da wird es alles grün sein. Ein paar Tage später wird alles gelb sein. Da fährst du durch die Landschaft, da siehst du die Rapsfelder. Bist erstaunt und dann wird es wieder Reife kommen. Dann kommt der Herbst, dann kommt die Ernte. Die Weisheit ist beweglicher als alle Bewegung. In ihrer Reinheit durchdringt sie alles und durchwaltet sie alles in allem. Gott ist überall gegenwärtig. Sie ist ein Hauch der Kraft Gottes, die Natur, die Schöpfung. Und im Römer Kapitel 1 heißt es, wenn du Gott erkennen willst, musst nicht unbedingt in der Bibel lesen, sonst geh in den Wald. In der Natur, in der Schöpfung, da erkennt man die Größe Gottes. Und wir haben so ein schönes Lied, was wir gerne singen. Wie groß ist mein Gott, großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Oder dass unser Gott ein großer Gott ist, wenn ich die Welt betrachte, ein mächtiger Gott. So, da lese ich weiter. Er ist, ja, die Kraft Gottes, was wir so zu sehen in der Natur, ist nur Ausfluss seiner Herrlichkeit, des Allherrschers. Darum dringt nichts Verunreinigtes in sie hinein. Und wie schön und wie perfekt die Natur ist. Nur der Mensch ist ein Kuhpfuscher und pfuschert dem Herrn ins Handwerk. Da lese ich hier weiter. Sie ist der Widerschein des ewigen Lichts, der ungetrübte Spiegel von der Gotteskraft und das Bild seiner Güte. Sie ist nur eine und vermag doch alles zu sein. Eine Gott und dann so vielschichtig, so vielseitig. Ohne sich zu ändern, erneuert er sich. Wenn ich dann den Propheten Hesekiel lese, Gott ist wie eine Kugel, geht in der Richtung und in jener Richtung. Er ändert seine Richtung, wie er es gerade braucht. Du bist von Anfang an von Gott gewollt. Halleluja. Du kannst nicht dafür, dass du das und das geworden bist. Gott hat dich genau so gewollt, wie du geworden bist. Genau in der Familie. Genau in der Art und Weise, in deiner Körperstatur. Mit nichts bist du gekommen in diese Welt und mit nichts gehst du aus dieser Welt. Und alles, was du hier produzierst, und hör mir gut zu, der Prediger sagt, ist auch alles nichts. Wir sind hier nur auf der Durchreise. Wir durchlaufen hier diese Sphäre und versuchen, die andere Seite zu erreichen. Wir sind Pilger. Wir pilgern für Gott. Wir leben für Gott. Wir nehmen die Welt für Gott ein. Wir sind hier Vorübergehende, aber von Gott Gewollte. Wir sind Durchreisende. Und uns geht's wie dem Vater Abraham. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir suchen die zukünftige. Und wir hinterlassen Spuren. Das ist das Einzige, was wir hinterlassen. Spuren. Im Schnee, Spuren im Sand. Wir hinterlassen Spuren. Plötzlich sehen wir, hier hat uns Gott durchgetragen. Hier hat uns geführt. Im Psalm Kapitel 84, Vers 5 lese ich weiter. Gesegnet ist der Mann und auch die Frau, dessen Stärke in dir ist, oh Gott. Dessen Herz auf die Wallfahrt sich konzentriert und gesetzt ist, ich will zum Herrn, zum Hause Gottes, lass mich gehen, haltet mich nicht auf. Wir durchqueren hier, und so steht es im Psalm 84, wir durchqueren hier das Tal der Dürre. Das musst du hier alles durchleben. Du sagst, warum bin ich da? So viele Menschen haben keinen Sinn im Leben. Du durchquerst hier das Tal der Dürre. Und was heißt es dann? Während du das durchquerst, du machst überall Brunnen, Quellen. So wie dieser Isaak, der hat überall Brunnen gegraben. Das ist das Zweite, was der Patriarch gemacht hat. Er hat einfach Brunnen gegraben. Er hat es nicht aufgegeben. Und wir sind hier in dieser Welt, dass wir uns nicht aufgeben und dass wir einfach Brunnen weitergraben, weitermachen, 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 bis wir die andere Seite erreichen. Und irgendwann hat Isaak einen Brunnen gegraben, wo die Philister nicht mehr ihn zugeschüttet haben. Und dann lese ich hier weiter in Psalm 84. Und auch der Herbstregen schenkt dem Tal wieder seine Fruchtbarkeit. Der Herbstregen. Und plötzlich kommt es, dass du im Alter mehr erreichst als in deiner Jugend, in deiner Schwachheit mehr bewirkst als in deiner Kraft, also noch voller Kraft warst. Und da heißt es, sie empfangen auf jedem Schritt und Tritt neue Kraft, bis sie dann vor Gott stehen und auf den Berg Zion, was das auch immer heißt. Du empfängst jeden Tag neue Kraft. Das ist das Leben. Gott hat dich gewollt und Gott hat dich mit allem ausgerüstet, was du brauchst. Er gibt uns Brot, er gibt uns Wasser, er gibt uns Luft, dass du richtig atmest und so weiter. Das ist jetzt deine Sache. Das musst du selber lernen. Das macht der liebe Gott nicht für dich. Aber dass du einfach die Dinge benutzt, die er dir gegeben hat. Wir alle sind auf dem Lebensweg unterwegs. Keiner wird hier bleiben. Selbst wenn er sich noch so gemütlich einrichtet, ach liebe Seele, du hast Vorrat für viele Jahre und so weiter, wie der reiche Kornbauer. Und in der Nacht wurde seine Seele gefordert. Unser Leben hat ein Ziel, das ist der Berg Zion, dieser Gottesberg. Wir werden gestärkt und deshalb sind auch die Predigten hier, die wir halten und einfach ins Internet setzen, damit die Leute es hören. Denn der Glaube kommt aus der Predigt, aus der Inspiration, die Gott einem Menschen schenkt und die man weitergibt. Und dieser Elia hat so eine Inspiration bekommen. Er wollte sich aufgeben. Er sagte, komm, das hat gar keinen Wert. Diese Isabel trachtet nach meinem Leben. Ich will sterben, lieber Gott. Ich bin nicht besser wie meine Vorfahren. Und dann kommt der Engel, klopft ihn auf die Schulter und sagt, Elia, steh auf. Und da wurde durch die Speise der Engel gestärkt. Und er ging in dieser Kraft 40 Tage und 40 Nächte, bis er den Berg Gottes erreichte. Und wir sind auch auf dem Weg zum Berg Gottes. Jeder Einzelne. Wir sind hier Wanderer zwischen den Welten, zwischen diesem irdischen und dem himmlischen. Wir sind hier unterwegs. Dabei entwickeln wir uns in unserer göttlichen Berufung hier unterwegs. Und dazu sind wir da. Wir haben nichts mit hineingebracht. Wir nehmen nichts hinaus. Aber was wir jetzt uns entwickeln durch, an unserer Seele, an unserem Geist und so weiter. Und jeder von uns entwickelt sich anders. Jeder entwickelt sich anders. Ich habe mit meinen Kindern mal irgendwo warten müssen und dann haben, weißt du, aus der Langeweile haben wir was gemacht, da haben wir die Autos angeguckt. Und jedes Auto, selbst wenn es die gleiche Marke ist, wenn es Volkswagen war oder was weiß ich, aber jedes Auto war anders innen ausgerüstet, hat eine Kilometerzahl gehabt, andere Farbe, war jünger, war älter, jedes Auto war anders, verstehst du, von dem, der es gefahren hat. Der hat es gestaltet und geprägt. Und deshalb, wer reitet uns, wer fährt unser Leben, wer gestaltet unser Leben? Und jeder Mensch ist anders, wird anders geführt, individuell, jeder wird persönlich geführt. Du kannst nicht dafür, dass du niemand findest, der zu dir passt, weil du eine andere Führung hast, eine andere Leitung, eine andere Berufung. Wir sind hier unterwegs. Und damit wir reisen, was die Dinge beobachten, betrachten. Und ich habe eines festgestellt, wer reist, der bildet sich. Menschen, die immer nur zu Hause sitzen und nie aus dem Haus rausgehen, die verdummen. Entschuldigung, die sehen nicht die große Welt. Es sei denn, durchs Fernsehen vielleicht heutzutage. Aber auch das, live zu erleben, die Dinge, das ist total anders. Das Leben ist eine Bildungsreise. Dein und mein Leben, was wir auf dieser Welt führen, für uns persönlich ist eine Bildungsreise. Du begegnest anderen Menschen, anderen Kulturen. Du erlebst andere Dinge. Du siehst, wie die anderen das machen. Und da kannst du von anderen lernen. Und ich bin so dankbar meinem alten Lehrer. Ein Kriegsveteran war das, der bei uns in der Schule war. Und wenn die Kinder nicht lernen wollten, hat er gesagt, Kinder, ihr lernt nicht für mich. Ihr lernt nicht für die Schule. Ihr lernt für euer Leben. Und das hat mich so eingeprägt. Ich lerne für mein Leben. Und das habe ich dann auf mein geistliches Leben, mein Glaubensleben übertragen. Ich lerne in der Gemeinde nicht für die Gemeinde, ich lerne für mein persönliches Leben. Wenn ich mich vorbereite auf der Predigt, dann lerne ich am allermeisten. So, wir lernen nicht für die Schule, wir lernen nicht für die Gesellschaft, wir lernen auch nicht für Gott, ihr Lieben. Manche Leute sind so fromm, ich lerne für den Herrn Jesus Christus. Nein, wir lernen für unser eigenes Leben, für mein Leben. Wir reifen für uns und wir sind hier in einem Prozess verwickelt zwischen Licht und Finsternis und wir müssen kämpfen und wer da überwindet, der wird das alles ererben. Gott hat uns auf dieser Welt ausgesetzt, so wie ein Bauer Körner Weizen aussieht und so weiter. Jetzt müssen wir aufgehen und aufpassen, dass wir aufgehen. Jeder muss für sich selber sorgen, dass ich aufgehe. Nicht, dass die Vögel mich fressen oder dass die Leute mich zertreten oder dass ich unter den Dornen falle, sondern dass ich auf dem guten Boden mich fest einniste und dann richtig aufgehen, dass ich wachse, dass ich Frucht trage und dass meine Frucht auch reift. Das bin ich verantwortlich. Für mein persönliches Leben bin ich verantwortlich, dass aus mir was wird. Von nichts kommt nichts. So, wir sollen über uns selbst hinauswachsen und zu wahrer göttlichen Größe gelangen, was das auch immer ist. Was glaubst du, wenn der Förster irgendwo einen Wald abrodet, dann lässt er immer ein paar große Bäume stehen. Ein paar alte Bäume stehen, damit die jungen Bäume, die jetzt aufwachsen, sehen können, so groß kann ich werden, wie der da ist. Und wir sollten Vorbilder haben in unserem Leben. Wir sollen die Leute nicht kopieren, aber wir sollten Vorbilder haben. Ja, so wie der ist. Oder wie der war. Ich denke nur die biblischen Geschichten, wie die Patriarchen waren, wie Moses war, wie die Propheten waren, wie die Apostel waren und so weiter. So möchte ich werden. Oder wie in der Kirchengeschichte die Menschen gewesen sind, die Gott gedient haben, die Heiligen. So möchte ich werden. Gott geht von Anfang an ganz klein an. Bei Gott hat ganz andere Maßstäbe. Bei ihm kann das Große klein sein und das Kleine groß. Und jetzt sagt er, jetzt wachse, jetzt reife in meiner Gnade, in meiner Kraft, in meiner Stärke. Er hat dich erwählt, dass aus dem Nichts was wird. Du bist mit nichts auf diese Welt gekommen. Und jetzt mach aus diesem Nichts was. Ein Evangelist in Schorndorf, der hat gepredigt oder sollte predigen. Und Lausbuben haben aus seiner Bibel den Predigtumriss rausgenommen, also sein Outline, was er predigen wollte, raus und ein leeres weißes Blatt Papier reingesetzt. Und ich werde die Predigt von diesem Evangelisten nie vergessen. Dann nimmt er raus und da sagt er, hier ist nichts und hier ist nichts. Aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Das war seine Predigt. Und ich werde die Predigt nicht vergessen. Aus nichts hat Gott diese Welt geschaffen. Vielleicht haben Menschen auch so vieles an deinem Leben vermurkst. So vieles kaputt gemacht in deinem Leben. Aus nichts hat er die Welt geschaffen. Und wenn du jetzt genau hinguckst und genau hinhorchst und genau aufpasst, alles ist nichts. Nichts ist alles. Verstehst du? Alles ist nichts und nichts ist alles. Die physische Welt ist lediglich die andere Seite der Realität, der geistlichen Welt. Wir können alles verändern, solange wir im Geist sind, solange wir im Geist leben und so weiter. Das ist das Leben des anderen. Wir übernehmen das Leben von der anderen Seite und wir übertragen hier auf dieses Leben. Und alles, was hier passiert, das war mal in unserem Kopf. Das hat gar nicht existiert. Ein Haus, ein Auto, eine Maschine, ein Werkstück. Und wir übertragen es und wir verwirklichen es aus dem Nichts. Mit den Stoffen dieser Erde machen wir etwas. Alles in uns und um uns und über uns und unter uns ist geistlicher Natur eine Idee. Und manche Leute haben auch Ideen, aber das sind Fantasien. Sie fantasieren. Sie verwirklichen das nicht. Sie setzen das nicht um. Oder sie werden blockiert. Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. So muss ich einmal bei einer Beerdigung über eine DDR-Größe sagen. Alles, was wir anfassen, können wir tatsächlich umsetzen. In der physischen Art, zur natürlichen Art, materialisieren. Alles können wir, wenn wir wollen. Aus dem Weizen, das können wir mahlen und Brot backen oder Kuchen backen oder Pizza machen. Wir können je nachdem, nach Bedarf, was wir wollen, wir können daraus was machen. Und die Natur steht nicht. in Konkurrenz zu der unsichtbaren Welt. Die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört hier zusammen. Gott hat uns so gewollt. Und wir sollen jetzt anfangen, das Gottesbild, ja, die zwei Seiten einer Medaille zu verwirklichen und übertragen auf unsere Welt. Die physische Welt ist durch Gottes Wort entstanden und die geistliche Welt genauso. Es werde Licht. Stell dir mal vor, als Gott das erste Wort sprach, es werde Licht, da gab es keine Sonne. Die Sonne ist erst am dritten Tag geschaffen, wenn du genau liest in der Bibel. Und erst am dritten Tag, Sonne, Mond und Sterne, die sollen die Zeit regeln. Aber das Licht, das ultraviolette Licht, das gab es im Universum schon, als Gott sprach, es werde Licht. In Johannes Kapitel 1, Vers 1 bis 3, da lese ich, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Also, vor Grundlegung der Welt hat er uns erwählt und es fängt an mit Jesus. Unsere Erwählung fängt an mit Jesus. Wäre Jesus nicht in diese Welt gekommen, können wir unsere Erwählung vergessen. Aber dank Jesus ist das passiert. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dasselbe war am Anfang bei Gott. Jesus war bei Gott. Und weißt, er sagte, Vater, ich gehe auf diese Erde und ich will die Menschen erlösen. Ich werde nicht dem Teufel die Menschen überlassen. Und der Heilige Geist hat gesagt, ja, ich mache auch mit. Und dann lese ich weiter hier. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht wurde. Ganz kurz ein paar Gedanken über den Glauben. Der Glaube ist eine Überführtsein von Dingen, die es gar nicht gibt. Wir übertragen das einfach auf diese Welt. Am Anfang war das Wort. Das war gar, weißt du, da gab es gar nicht nur das Wort Gottes. Er sprach. Weißt du, was das Wort Gottes ist? Energie. Gott sprach und es fing an zu vibrieren. Die Atome fingen an sich zu bewegen. Glaube ist, ja, alles mit den Augen Gottes zu sehen, das ist Glaube. Und fang an dich zu glauben, dass Gott an dich glaubt, dass Gott dich lieb hat, dass Gott dich versteht, dass Gott mit dir Geschichte machen möchte. Und jeder von uns sollte ein Held Gottes werden. Halleluja, glaub mir das. Jeder einzelne von uns soll ein Held Gottes werden. Glaube ist, ja, vor Gott zu stehen und sagen, Herr, du hast mein Leben gewollt und ich lege mein Leben jetzt in deine Hände. Glaube ist, mit der Antwort schon zu leben, nicht nur ja Fragen stellen, wie geht's jetzt weiter, nein, die Antwort, die Lösung, die Heilung, vertraue dem Herrn, Gott, du hast es mir versprochen, du hast es gewollt, dass nicht, dass ich auf alle vier krabble, nicht, dass ich dahin sieche, sondern du hast gewollt, dass ich aufstehe und aufrecht gehe. Mensch ist ein aufrecht gehendes Wesen. Ich sehe mit meinen leiblichen Augen manchmal zu viel Not, zu viel Elend, bin so begrenzt, so eingeschränkt. Mit meinen natürlichen Augen habe ich so ein unvollkommenes Bild von mir, was bin ich? Aber in dem Moment, wo ich mit geistlichen Augen mein Leben betrachte, sobald ich durch das Fenster schaue, durch das Fenster des Himmels, sehe ich mein Leben, wie mein Leben wirklich ist, wie Gott mein Leben wirklich gelebt hat. Hast du schon im Himmel? Kannst du dir das im Himmel vorstellen, dass jemand im Rollstuhl sitzt, auf Krücken läuft, Brille trägt, Zahnprothese hat oder was weiß ich? Nein, im Himmel ist Vollkommenheit. So sehen wir im Natürlichen das Jenseits, den Himmel. Und deshalb, wir sollen so sehen, Gott, bei dir ist alles vollkommen, alles vollendet, alles vollbracht. Und das überträgst du und sagst, Herr, danke, in deine Wunden bin ich geheilt. Das nimmst du im Glauben. Da haben wir ein vollkommenes Bild von dir, von deiner Selbst, von deiner Persönlichkeit. Hab ein Bild von Gott. Weißt du, die Welt ist schlecht, das kann jeder jammern. Aber wir sollen aufhören zu jammern, wir sollen einfach Gott preisen und sagen, Herr, du hast alles wunderbar gemacht. Und ich sehe das Unsichtbare, wie sich das hier realisiert. Und dazu braucht man andere Augen. Mit den natürlichen Augen sehe ich nur meine Probleme, nur meine Probleme, nur meine Probleme. Und mit den geistlichen Augen sehe ich eine Lösung nach der anderen, eine Antwort nach den anderen. Deshalb, Heiliger Geist, öffne uns die Augen. Ja, alles Sichtbare besteht aus Atomen. Und weißt du, was Atome sind? Nichts anderes wie ein leerer Raum. Das ist irgendwo ein Kern und da kreisen die Moleküle über diesen Kern und so weiter in so einer Geschwindigkeit, dass wir plötzlich sagen, das ist ein Stück Holz, das ist ein Stück Stein. Wenn ich auf meinen Körper schaue, so blicke ich nur auf meine Leere, verstehst du? Von Staub bist du, zu Staub wirst du wieder. Und wir werden wieder zu dieser Urform zurückgeführt, wir werden zu Staub, egal ob du dich verbrennen lässt oder unter der Erde vergraben wirst. Faktisch gesehen bestehe ich nur aus elektrischen Ladungen. Nichts anderes, ich bin nichts anderes als elektrische Ladungen. Und wenn du so richtig powerful bist, so gesegnet bist und die falschen Schuhe anhast, dann langst hin irgendwo hin, kriegst einen Schlag. Dann merkt man, wie elektrisch du bist, wie geladen du bist. Ja? Wir sind ein Energiebündel. Letztendlich von Haus her sind wir ein Energiebündel. Und da ist etwas in Bewegung. Gott sprach, es werde und es ward. Das sind Schwingungen in der Leere. Ich bin Staub, bin Asche, bin nichts, ich zerfalle. Und sobald die Energie weg ist, zerfällt der Mensch. Die geistliche Welt sieht nicht auf das Sichtbare, auf das, was ist, auf dieses Materielle. Das ist nicht das Wichtigste. Das vergeht, die Welt vergeht. Alles, was du siehst, augenlos und so weiter, so steht es in der Bibel, das vergeht. Im Gegenteil, die Basis der materiellen Welt ist das Geistliche, das Göttliche, das Himmlische, das Übernatürliche, ja, das Leben des Glaubens. Deshalb, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Du bist von Gott gewollt, dass du anders lebst, ein Leben anderer Art. Manche Leute sagen, das ist Spinnerei, aber das ist eine Wirklichkeit, die die meisten noch gar nicht entdeckt haben. Die denken nur, was sie sehen, das ist wirklich. Nein, das ist unwirklich, letztendlich vergeht und ist vergänglich. Wer im Glauben, im Geist lebt, der bewegt sich auf einer höheren Ebene, ihr Lieben. Ja, der lebt ein schöpferisches Leben, der ist kreativ, der erfindet, der macht aus allem was. Der predigt, der verkündigt, der redet und der setzt etwas in die Welt. Der sät und er wird ernten. Selbst wenn er in Notzeiten sät, wird er mit Freuden eines Tages ernten. Aus dem Nichts, aus dem Nichts, aus dem heiteren Himmel geschieht das. Gott hat dich erwählt und berufen, Gottes Werke, seine Arbeit fortzusetzen. Gott hat uns, schau die Israeliten. Die Israeliten wurden rausgeführt aus Ägypten, das heißt aus dem System der damaligen Welt, und in der Wüste geführt. 40 Jahre, ein Leben lang. 40 ist eine Zahl des Menschen für das Leben, für die Generation. 40 Jahre in der Wüste zu leben. Und sie haben in der Wüste wunderbar überlebt. Sie wurden dort wunderbar versorgt. Gott hat ihnen alles gegeben, was sie gebraucht haben. Jeden Morgen frisches Manna. Ab und zu mal gab es ein paar Wachteln. Dann Fell aus dem Wasser aus dem Felsen. In Hiob lesen wir, Hiob Kapitel 26, Vers 7. Er breitet aus die Mitternacht über das Leere. Nachts, im Universum ist Dunkelheit. Und erst wenn ein Gegenstand ist, erscheint Licht. Er breitet in Mitternacht, also um Mitternacht über das Leere das Licht. Und dann heißt es noch etwas, was der alte Hiob gewusst hat, was wir heute erst im Zeitalter der Sputnik und Apollo und so weiter entdeckt haben und der Weltraumfahrt. Ja, Gott, du hast die Erde im Nichts aufgehängt. Stell dir mal sowas vor, du hast die Erde im Nichts aufgehängt. Und deshalb, Gott hat dich gewollt im Nichts. Ja, du kommst mit nichts auf diese Welt und plötzlich hast du auch alles, was du brauchst. Du hast, ja, du hast zwei Hände, zwei Füße, du hast einen Kopf, du hast Verstand, du hast Ohren, du hast Augen. Und du solltest jetzt die Dinge, die Gott dir gegeben hat, zu deinem Dienst gebrauchen, um deine Aufgabe zu erfüllen, ein geistliches Leben zu führen. Auch da hat dir die Seele gegeben, der Mensch wurde eine lebendige Seele. Er hat alles, was er braucht, um das Nötige zu erledigen. Wenn ich Jesus anschaue, guck mal den Herrn Jesus, der konnte mit 5 Brote 5000 speisen. Der konnte ja Tote auferwecken. Lazarus, komm raus. Oder der Tochter Jairus oder das Kneben, der Junge dort. Jesus hat Kraft und Leben in sich gehabt. Er war so ein Energiebündel. Und genau das will Gott auch von uns, dass wir so ein Energiebündel sind. Und Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Ohne mich seid ihr kraftlos. Ohne mich seid ihr ja schwach. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und solange ihr an mir hängt und an mir bleibt und in mir bleibt, werdet ihr große Dinge tun. Und sogar noch Größeres als ich. Stell mal sowas vor. Jesus, er war ganz Mensch. Er tat den Willen Gottes. Er tat das Selbstverständliche, das Normale. Viele Christen wollen was Supernatürliches tun, was Übernatürliches. Nein, tu mal das Normale. Das ist göttlich. Das ganz Normale. Und dazu sind wir von Gott berufen und erwählt und bestimmt, dass wir in die Spuren Jesu gehen, dass wir seine Werke tun, auf seiner Ebene leben, und Menschen anderer Art werden. Geht hin in alle Welt, sagt der Herr Jesus. Und wenn ihr an mich glaubt, hat er gesagt, dann werdet ihr anders reden. Wenn ihr an mich glaubt, dann werdet ihr Zeichen und Wunder wirken. Wenn ihr glaubt, dann werdet ihr stark sein und ihr werdet alles verkraften. Wenn ihr etwas Tödliches trinkt, das wird euch gar nicht schaden. Und da wird so vieles mit uns passieren, wenn wir ihm was zutrauen. Deshalb lerne von Jesus. In 2. Könige, Kapitel 6, Vers 17 ist eine Geschichte. Ich habe diese Tage euch davon schon kurz was gesagt, das letzte Mal. Da ist die Stadt Samaria belagert. Die haben ein großes Problem. Der Junge des Propheten macht das Fenster auf und er sieht, wir sind belagert. Wir sind belagert mit einer riesigen Armee. Und dann betet dieser Prophet und sagt, Herr, öffne dem Jungen die Augen, dass er sehe. Und da öffnete der Herr ihm die Augen und so weiter. Und er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Und du siehst, das sind zwei Realitäten, zwei Welten. Die wirkliche Welt, wir sind belagert, wir haben Probleme, mit uns geht es nicht mehr weiter, wir sind verloren. Und dann die andere Seite, ein Berg voller feuriger Rosse. Und die Sache ist so wichtig, dass wir unsere Erwählung sehen. Ich bin von Gott berufen, Gottes Werk zu tun. Und ich bin kein armer Hund. Und ich bin kein Verlorener. Und ich bin nicht das und das. Nein, Gott hat mich erwählt. Und ich werde leben. Ein Berg voller feuriger Rosse umgibt dich da, wo du gerade bist. Wo du gerade lebst. Gott hat uns ein Leben gegeben, dass wir über die Dinge stehen, über die Dinge sehen, hinaussehen, dass wir uns nicht an diesen Dingen festmachen und sagen, jetzt, wir sind hoffnungsverloren. Herr, öffne uns die Augen. Wir brauchen geöffnete Augen zum Leben, für unser persönliches Leben, für dieses erwählte, berufene Leben, dass wir übernatürlich anfangen zu leben. Ist ja nur ganz einfach. Und ich möchte auch dir heute zeigen, wie man ein übernatürliches Leben lebt, wie man anders lebt. Es ist ganz einfach. Einfach im Geist leben und in der Wahrheit. Geistliche Dinge müssen geistlich verstanden werden. Und wir sind Geist und Leben, wir sind Seele, wir sind erfüllt von Gott. Und wie macht man? Wie lebt man im Geist? Im Geist lebt man in der Anbetung Gottes. In der Bibel heißt es einmal, Gott wird angebetet im Geist und in der Wahrheit. Nicht nur im Verstand, sondern im Geist und in der Wahrheit. Gott will, dass wir im Geist preisen. Du bist erwählt zum Lobpreis Gottes. Und ich sage dir auch, warum. Der Luzifer, der Teufel, der Satan, oder wie wir den Kerl auch immer nennen möchten, der war berufen zur Anbetung Gottes. Das war seine Aufgabe vor dem Sündenfall. Er sollte Gott loben und preisen. Und was hat der Kerl gemacht? Hat nichts gemacht. Er hat Gott nicht gelobt und gepriesen. Und deshalb hat Gott uns erwählt für diesen Zweck, dass wir Gott loben und preisen. Unser Geschäft, ihr Lieben, in der Ewigkeit wird sein, Gott loben und preisen. Das wird unsere Aufgabe sein. Und jetzt sollen wir hier anfangen. Hier sollen wir Trockenübungen machen. Hier sollten wir probieren, dass wir anfangen, Gott zu danken für nichts. Und ich sage dir, fang an, Gott für nichts zu danken. Ist es sowieso alles Quatsch? Alles, was du siehst, ist alles vergänglich, ist alles nichtig, ist alles nichts, es geht alles vorbei. Fang an, Gott zu danken für das Unsichtbare, was du gar nicht siehst, aber im Geist siehst du schon, ist es alles vollendet. Und setz das Unsichtbare, das Nichts an erster Stelle. Trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und aus dem Nichts, pass auf, was da wird, plötzlich etwas Wunderbares. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Fang an, Gott zu loben und zu preisen, so wie dieser Evangelist. Da ist nichts und da ist nichts. Aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Ja, so. Fang an, in einer anderen Wirklichkeit zu leben. In uns schlummert das ganze Universum, enorme Möglichkeiten. Und das sind die Ansätze des Lebens. Fang an, Gott zu loben. Herr, ich danke dir. Es kommt der Tag X. Da werde ich alles hinter mir lassen, da werde ich alles vergessen, ich werde bei dir sein. Wenn ich dieses Erdental, das Wüstenland durchwandere, ich werde bei dir sein und ich werde sehen, wie die Dinge alle wirklich sind. Wir sollten bewusst werden, ich werde einmal bei Gott sein und dort gibt es kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, keinen Tod und gar nichts. Aber die meisten Leute leben nur für hier. Ich glaube nur das, was ich sehe. Sie sind materialistisch. Wir sollen anfangen, im Geist zu leben, wie Gott es will. Und Gott hat alles hineingelegt, dass wir geistlich die Dinge urteilen. Geistlich sind. Und so wie du im Geist lebst, Ach, da kannst du das alles so unter die Füße bekommen. Und diese Ansätze sind da. Und wenn wir sterben, dann treten all diese Dinge in Erscheinung, was wir geglaubt haben, das werden wir sehen. Was wir gepredigt haben, das werden wir erleben. Und das ist ja genauso wie ich als Prediger. Ich predige und ich muss Dinge predigen, die ich noch gar nicht erlebt habe. Und ich predige im Glauben. Ich war noch nie im Himmel, aber dennoch habe ich den Himmel in mir. Nach dem Tod treten diese Dinge in Erscheinung. Wenn diese sterbliche Hülle, dieses Materielle abgelegt worden ist, dann werden wir bei Gott sein. Manche sagen, ja, das ist billiger Trost. Aber für mich ist kein Trost. Wir müssen alle den Weg des Todes gehen. Und dann heißt es in der Bibel, der Mensch wird ernten, was er gesät hat. In Römer Kapitel 6, Vers 5 lese ich, denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden sind in seinem Tod, und so werden wir auch in der Auferstehung ihm gleich sein. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir mit Jesus zusammenwachsen. Dass wir mit Jesus vereint sind. Ein Fleisch, ein Herz und eine Seele. Mit Jesus. Nur dann, wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, wenn wir Glieder an seinem Leibe sind, so steht es in der Bibel, dann werden wir das Wunder erleben. Als Glied am Leibe Jesu Christi. Und dann werden wir ihm gleich sein. Und das ist die Bestimmung, das ist unsere Erwählung, meine lieben Freunde, dass wir ihm gleich sind. Wir wissen nicht, was wir sein werden, aber wir werden ihm gleich sein. Du wirst schockiert sein, was ich jetzt noch sage. Ich werde dir ein paar Sachen sagen, weil manche Leute falsch programmiert sind. Liebe allein reicht nicht aus für eine göttliche Beziehung. Liebe allein reicht nicht aus, weil die Leute heute reden von Liebe, vom Frieden, was weiß ich. Immer Liebe, 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 Liebe. Du musst Liebe, aber Liebe reicht nicht aus. Wir müssen zusammenwachsen. Oder ist was anderes? Zusammenwachsen mit der Liebe Gottes. So wie ein Organ verpflanzt wird, muss vom Körper angenommen werden und es muss anwachsen. Vor Jahren habe ich hier in Wedding jemanden beerdigt, einen Mann, der hat eine Herzverpflanzung gehabt und lebte so 3-4 Jahre etwa, hat er gelebt mit dem neuen Herzen und das Herz musste angenommen werden, muss anwachsen. Ja. Unser Körper, der Körper muss diese DNA des Opfers annehmen und das ist mehr als nur Liebe. Unser Herz und so weiter muss das annehmen und ich habe mich sehr interessiert, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe für die Beerdigung. Habe ich die Frau gefragt, wie war ihr Mann mit dem neuen Herzen? Ja, es war sehr interessant. Mein Mann war nicht mehr wiederzuerkennen. Hochinteressant. Wenn du ein Organ von einem anderen Menschen in deinem Körper eingepflanzt bekommst, bist du nicht mehr dasselbe. Egal, ob es jetzt Niere ist oder Lunge oder was auch immer. Aber mir ging es hier um das Herz. Ja, weil wenn das Organ anwachsen muss, übernimmt ja die DNA des anderen. So. Und die Frau hat mir erzählt, ja, mein Mann hat total andere Interessen gehabt. Er nahm sich nach der Herzverpflanzung total anders. Und dann habe ich gesagt, was war denn da? Ja, plötzlich sagt er, Frau, können wir nicht zum McDonald's gehen? Ja, und die war schockiert, denn sie sind so feine Leute gewesen. Die sind in guten Restaurants gewesen. Der wollte zum McDonald's gehen. Ja, und dann auch mit der Musik. Der hat sich für die klassische Musik auch nicht mehr groß interessiert. Das, weißt du, wenn du ein anderes Organ in dir hast, du interessierst dich für das, was das Herz oder dieses Organ hier war. Er hat das Herz eines jungen Mannes bekommen, wahrscheinlich so ist meine Vermutung hinterher gewesen. Und dann war auch noch etwas, sagt die Frau, das war ein älterer Mensch, der Mann sagte plötzlich, hat er ganz andere Interessen im Sex gehabt. War nicht mehr mein Mann. Auch sein Reden wurde anders. Ja, für die Frau und die ganze Familie, als die Familie da war, ich habe mich wirklich interessiert und das hat mich sehr interessiert. Ich sagte, plötzlich hat er für Sachen interessiert, für die wir uns überhaupt nicht interessieren. Das ist nicht unser Interesse. Bei einer Herzoperation passiert mehr als nur Liebe. Man übernimmt das Leben des anderen. Hör mir gut zu. Herzoperation. Und wir erleben, wenn wir Jesus Christus annehmen, sowas ähnliches wie Herzoperation, Gehirnoperation. Gott sagt in seinem Wort, ich will euch ein neues Herz und einen neuen gewissen Geist geben. Und deshalb, Liebe reicht nicht aus, auch die Liebe zu Gott nicht. Und überhaupt die Liebe reicht nicht aus, auch wenn in der Bibel steht, die Liebe ist das Größte, 1. Korinther 13. Verliebte sagen oft, wir gehören zusammen. Doch das Herz, ja, ist oft nicht verschmolzen, vereint und so weiter. Und da sind sie nicht so, wie es in der Bibel steht, ein Herz und eine Seele. Frag mal eine Frau, die einen Mann liebt und dann wird sie schlecht behandelt. Frag sie, wenn, ja, und sie verlässt den Mann nicht. Warum? Ich liebe ihn doch, verstehst du? Aber ganz schönes Übel ist das, verstehst du, diese Liebe. Aber wenn man zusammengewachsen ist, ein Herz und eine Seele, weißt du, was solche Liebe, das ist für mich Affenliebe, eine Katastrophe. Und darum, wenn Menschen sagen, wir lieben uns, das heißt für mich noch nicht unbedingt, dass sie auch zusammen geschweißt sind, zusammen gewachsen sind, ein Herz und eine Seele. Das gilt auch für Gläubige, auch im Glauben zu dem Herrn Jesus Christus gegenüber. Weißt du, wenn wir nicht diese DNA Jesu Christi übernommen haben, wenn das nicht in unserem Körper eingedrungen ist, du kannst dich verlieben, du kannst ja jemanden gerne haben, das ist nur etwas Emotionelles, aber Gott will was mehr geben. Er will, dass unser Herz und unsere Hormone ineinander aufgehen, dass wir in Gott aufgehen. Und wenn das nicht der Fall ist, wir werden geistig gelähmt, blockiert, der Körper stoßt das Organ ab. Und dann kommt der liebe Alltag. Deshalb weiß, solange es alles gut läuft, alles prima ist, ist alles überhaupt in Ordnung. Aber dann kommt der Alltag und da reicht diese Emotionen nicht mehr aus. Das Leben ist nicht emotionell. Das Leben ist manchmal trüb, manchmal dunkel, manchmal bitter. Da musst du vielleicht deinen Partner pflegen. Und dann wird die Logik und der Praxis gefragt. Ja, da ist nicht mehr das hübsche Mädchen, der flotte junge Mann. Ja, da irgendwann hört der Sport, die Mädels oder die Jungs, das Ausgehen und so weiter, das Lustigsein auf. Und jetzt kommt die Praxis. Und da beweist sich, ist es was Echtes oder ist es nichts dabei. Und da ist oft Schluss. Weißt du, wenn dann die Praxis kommt, ist Schluss mit Ausgehen und was weiß ich. Da wird das Leben schwer, manchmal sogar unerträglich. Und da reicht auch nicht die Liebe. Wir lieben uns, verstehst du? Ja, bis sind wir eins geworden. Und Mutter Therese hat einmal gesagt, als sie gefragt wurde von einem Journalisten, ja, Sie tun mir leid, Sie haben keinen Mann. Sagt sie, doch, ich bin verheiratet. Ich bin mit Jesus verheiratet. Und dann sagt sie, aber mein Partner ist manchmal sehr schwierig. Ja, der Partner ist manchmal sehr schwierig. Jesus ist oft schwierig und kompliziert. Wenn da keine echte Liebe ist, dann wirst du das nicht ertragen. Man kann von der Liebe schwärmen, wenn man gut aussieht, wenn man jung ist, gesund ist, genug Geld hat und ja, die Welt einem offen steht. Da kann man das Leben genießen. Aber in der Bibel heißt es, dann kommen einem die Tage, die einem nicht mehr gefallen. Die Tage, die einem nicht mehr gefallen. Und die wenigsten Leute denken an diese Tage, die einem nicht mehr gefallen. Aber wir müssen durch diese Wüste durch, durch dieses Tal durch, durch das Tal der Todesschatten. Und Liebe ist nicht ein Haus mit einem weißen Zaun, Botenkinder, ein Hund dazu, verstehst du? Das ist nicht Liebe. Liebe ist auch kein Traum, kein großartiges Gefühl. Echte Liebe. Die Liebe, von der Gott hier uns redet und zeigt von der Bibel her. Göttliche Liebe ist das, sein Herz, seine DNA in unserem Leben aufgeht und vor allem das Herz des Spenders. Der Mann muss es sein altes, krankes, kaputtes Herz rausschneiden lassen und das neue Herz einpflanzen lassen. Er muss es sein altes Herz geben, weggeben. Er konnte nicht mit zwei Herzen durch die Welt laufen. Entweder das Herz des jungen Mannes oder das Herz oder des Spenders oder das Herz hier, sein altes Herz, sein krankes Herz. Und Christen sollen hier klar und vernünftig denken. Es ist nicht nur, mit Gott etwas zu flirten. Oh, Herr, Herrlichkeit, die wunderbar, wunderbar. Nein, das ist nur Flirten. Gott möchte mehr als nur ein bisschen flirten und sich amüsieren. Gott will, dass wir mit ihm leben, dass wir eins werden und dass wir das Bild seines Sohnes übernehmen. Göttliche Liebe ist mehr als nur ein bisschen mit Gott Religion spielen. Ein paar Bibelsprüche zitieren können. Und dann trennen wir uns wieder. Und dann geht jeder seinen Weg. Eine Herzoperation ist ein Risiko. Es kann gut gehen und es kann in die Binsen gehen, die ganze Sache. Und da sagt man sich, Hauptsache es wird alles gut. Das ist Herzoperation. Und du kannst den Herzspender nicht aussuchen. Da wartest du auf das neue Herz und irgendwo muss einer das Herz lassen, hergeben. Einer muss sterben, damit du das Organ bekommen kannst. Nur nebenbei. Der Herzspender hat andere Ziele gehabt, so wie in diesem Fall mit diesem Mann. Andere Interessen, andere Hobbys, andere Freuden, andere Ansichten, einen anderen Lebensstil. Plötzlich, wir gehen zum McDonald's, verfällst du davon? Verstehst du? Und das kann passieren, wenn du mit Jesus gehst, dass er plötzlich ganz andere Gedanken hat. Meine Wege sind nicht eure Wege. Der gute Mann muss sein altes Herz hergeben, um das Neue zu bekommen. Er musste ja ein paar Jahre damit leben. Und er war dem Spender des Herzens so dankbar. Die Frau hat gesagt, also der war so dankbar für den Mann, er hat den Mann nicht gekannt, von dem das Herz war, aber er war so dankbar für den Spender des Herzens. Und hier fängt es auch bei unserem Leben an. Weißt du, und der Arzt und der Psychologe, diese psychologische Betreuung war, er muss dann Gott dankbar, also er muss dankbar sein dem Spender und er muss den Spender positiv beurteilen. Ja, von wem das Herz auch ist, ist egal. Einfach sich freuen. Ich habe ja ein neues Herz. Nicht nur ablehnen jetzt im Lauf mit einem fremden Herzen rum. Er muss das Herz annehmen, das Herz akzeptieren. Das bin ich jetzt. Liebe allein löst keine Beziehungsprobleme. Weißt du, Frau Merkel würde sagen, wir schaffen das. Aber das ist Unsinn. Weil die Liebe, ja, die Liebe kann nicht alles überwinden. Die menschliche Liebe. Wir brauchen die göttliche Gnade, die göttliche Liebe. Wir schaffen das nicht. Ja, so viele Leute nehmen sich vor, wir schaffen das, eine Ehe zu gründen, Kinder in die Welt zu setzen, wir schaffen das. Aber irgendwann geht der Treibstoff aus, irgendwo haben wir keine Energie mehr. Und ich spreche hier von der Liebe Gottes und die Liebe zu Jesus. Weißt du, solange man jung ist, solange man ja noch 25 bis 30 ist, da kann man wunderbar an den Herrgott glauben. Aber dann kommen die Tage, die einem nicht mehr gefallen, das Leben wird schwerer, du wirst herausgefordert. Und jetzt müssen wir lernen, ja, uns anzunehmen, den anderen anzunehmen, Gott anzunehmen, auch wenn es schwierig ist. Am Anfang, da glauben wir, wir schaffen das schon. Weißt du, das ist schon ein interessantes Wort. Weißt du, wir schaffen das schon. Solange noch das Feuer brennt, solange die Funken schlägt, solange ja, die fromme Party läuft. Aber stell dir mal vor, plötzlich kannst du nicht mehr singen. Ich habe eine alte Schwester hier in der Gemeinde besucht. Also, und sie kommt ab und zu mal zu uns in dem Gottesdienst, über 80 ist sie. Dann sagt sie, weißt du, ich kann gar nicht mehr singen. Ich habe früher gerne gesungen, aber ich kann nicht mehr singen. Meine Stimme macht nicht mehr mit. Ja, und was ist dann, wenn die Stimmung nicht mehr da ist? Die fromme Party ist vorbei. Oder du hast keinen Anlass mehr zu jubeln und zu jauchzen. Da ist so viel Arbeit, so viele Dinge. Und weißt du, du und Jesus, soll ich dir die Wahrheit sagen, es ist eine Fernbeziehung. Du und Jesus, es ist eine Fernbeziehung. Du bist in Berlin oder wo auch, wo du hier lebst und der Herr Jesus ist im Himmel, sitzt zur Rechten der Majestät Gottes und es ist eine Fernbeziehung. Du hier und Jesus im Himmel und du hast hier Spannungen, bist beruflich eingespannt, familiär voll ausgelastet, du wirst hier stark gefordert. Du wirst hier verheizt, vielleicht von der Gesellschaft, von wem auch immer. Du wirst hier gemobbt. Ja, du hast so viel um die Ohren herum. Oh, sag's lieber Heiland, du kannst oben im Himmel gut Halleluja singen, aber du weißt gar nicht, wie es mir geht hier unten auf dieser Erde. Du siehst deinen Heiland ab und zu mal, vielleicht am Sonntag irgendwie, oder wie manche in Fernbeziehung auf Sky. Verstehst du, siehst du im Fernsehen und dann kannst du ein bisschen kommunizieren. Und dann sagst du, lieber Heiland, komm und ich. Und dann ja, kommunizierst, wir bringen dir viermal in der Woche eine Predigt, eine Andacht und so weiter und stellen es ins Netz. Du kannst es hören, vielleicht so, dass du ein bisschen motiviert wirst. Aber Herr, ich brauche mehr als nur Motivation. Ich brauche Inspiration. Ich brauche deinen Heiligen Geist, dass ich nicht hier versande. Ich muss in der Liebe wachsen. Und die Liebe erkaltet so schnell, du glaubst gar nicht, wie schnell die Liebe erkaltet. Weißt du, da musst du von Termin zu Termin. Und du hast gar keine Zeit für deine Seele, für dich persönlich. Und wenn Jesus da ist, komm Herr Jesus, segne schnell und so weiter. Und dann rennen wir gleich weiter. Viele Christen leben nur von der Losung, nichts gegen die Losung. Oder irgendwie schnell Andacht. Aber wir merken, das Leben wird immer schwerer und komplizierter. Und es wird, obwohl wir so viele technische Mittel haben, dass das Leben erleichtert, das Leben ist so kompliziert. So kompliziert. Wir müssen hier so viel aufgeben, manchmal, und verlieren so manches in unserem Leben, unseren Job, unsere Freunde, unsere Familie, unsere Wohnung unter Umständen. Ja. Jesus und wir. Und jetzt muss man lernen, diese Erwählung auszuleben. Ich weiß, Gott hat mich gewollt und wir sind eins, ein Herz und eine Seele. Wir sagen ihm fleißig, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich und so weiter. So wie manche Ehepaare in Fernbeziehungen über Sky, ich liebe dich und dann bye bye. Und trotzdem, du bist so weit weg. Weißt du, was der Mensch braucht? Er braucht Berührung. Der Mensch braucht Berührung. Das alles, was die meisten Leute haben hier im Glauben, im christlichen Glauben, ist eine platonische Liebe. Nur noch mit dem Verstand. Die schreiben sich Briefchen hin und her oder telefonieren. Eine platonische Liebe. Irgendwann fühlt man sich leer. Manchmal streiten wir uns. Und manchmal sind wir, ja, auch mit unserem Jesus, wir sind nicht ganz einverstanden. Heiland, ich möchte so und so, aber du sagst so und so, was ist? Und dann versöhnen wir uns wieder, weil wir unseren Frieden haben wollen. Und dann fällt uns wieder die Liebe ein. Wir versöhnen uns. Und dann streiten wir uns wieder. Und so geht's auf und ab. Wir sind erwählt für Gott. Aber das ist nicht so einfach. Weißt du, man spricht so einfach. Dann bist du in der Kirche, in der Gemeinde. Da sitzen nur ein paar Leute. Verstehst du? Und dann fragst du, ist das wirklich alles? Der Glaube nimmt ab. Menschen werden lau und träge. Keiner fragt mehr nach Gott. Die wenigsten Leute interessiert es. Die fragen, wo kann ich gut einkaufen, wo kriege ich das und das. Aber die meisten Leute interessieren sich nicht für das Ewige. Vielleicht bist du der Einzige in der ganzen Sippe. Und dann streiten wir uns wieder und dann dreht man sich immer wieder nur im Kreis. Ich will das ein Problem hier erwähnen, wo viele Christen drinstecken. Gott hat uns erwählt. Du bist von Gott erwählt, von Gott berufen. Nicht nur, dass du dich im Kreis drehst, in deine Suppe schmorst und verheizt wirst. Und manche machen dann Schluss und sagen, das bringt mich sowieso nicht. Diese Liebe ist nur ein mieser Kitt. Nur immer Halleluja, 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 Halleluja. Ja, du brauchst ein anderes Herz. Weißt du, das Herz muss angenommen werden. Das Herz Jesu in dir, Christus in dir, das muss anwachsen. Ist ganz was anderes als nur fromme religiöse Liebe. Ich mag diese religiöse Liebe nicht. Verstehst du? Ich könnte ja damit nicht zurechtkommen. In Amerika, da geht eine Frau, ich sage in Amerika, das könnte in Deutschland auch sein, da geht eine Frau zum Seelsorger und sagt sie, ach weißt du, ich bin so einsam, ich komme mit dem nicht zurecht, ich brauche einen Mann, der auf mich aufpasst. Ich brauche einen Mann, der für mich sorgt, einen Mann, der bei mir ist, der zu mir hält und. Und dann erzählt sie alles, was sie so alles braucht. Dann schaut der Seelsorger sie an und sagt, wissen Sie, liebe Frau, was Sie brauchen? Einen Schäferhund. Einen Schäferhund. Der passt auf Sie auf, der begleitet Sie, der ist Ihnen treu, der hält zu Ihnen. Sie brauchen einen Schäferhund. Aber das ist nicht, was wir brauchen. Wir brauchen ein neues Herz. Ein neues Leben. Jesus erließ sein Leben für uns, und zwar als wir noch Feinde waren. Er hat uns akzeptiert, so wie wir waren, so wie wir ja, gewesen sind, ohne Gott, ohne Hoffnung, ohne Glauben. Wenn du jemand liebst, dann akzeptierst du auch ihn, seine Launen, seine Eigenart, seine Wesen, seine DNA. Wenn du jemand echt liebst, dann stellst du deine eigenen Bedürfnisse nach hinten zurück. Und so ist es, wenn du Jesus liebst, das neue Herz, wenn du das annimmst, plötzlich lebst nach seinen Wünschen, nach seiner Vision, dann springst du über deinen Schatten, verzichtest für ihn aus Liebe. Es war für mich so interessant zu sehen, was die Familie erlebt hat, mit dem Mann, der das neue Herz bekommen hat. Also die ganze Familie hat darunter gelitten oder nicht nur gelitten, sondern miterlebt, was aus dem Papa geworden ist oder wie der sich entwickelt hat. Das merkt deine Umgebung plötzlich. Du hast ein anderes Herz. Mit dem ist was passiert. Nicht nur, dass er jetzt lebt weiter und keine Probleme hat. Nein, der ist anders geworden. Und das ist, was Jesus will, was Gott erreichen möchte in unserem Leben. Und das macht eine Beziehung aus. Das andere Herz, wenn du es annimmst, dann opferst du deine Würde, deine Selbstachtung, deine Gesundheit, deine Träume, deine schöne Romantik um Jesu willen, für dieses neue Herz. Solch eine Beziehung bereichert dein Leben, verlängert dein Leben und gibt einen Ewigkeitswert, nicht nur für 3-4 Jahre, wie in diesem Fall war. Mit dem neuen Herz bist du nicht mehr dein eigener Mensch. Jetzt wirst du gelebt von diesem fremden Herzen. Überleg einmal, was das ist. Denk darüber nach. Wenn du jemanden nur liebst, den kannst du verlassen, wenn der nicht mehr passt. Ja, kannst sagen, auf Wiedersehen. Du tust mir nicht mehr gut. Dann verdient jetzt deine Liebe nicht. Aber das ist nicht die Liebe. Wenn du das Herz hast, musst du das, dein Herz aufgeben. Das, was du hier von dem Spender bekommen hast. Wenn du aber das neue Herz hast, dann ist dein altes Leben dahin. Jetzt lebst du ein anderes Leben. Früher. Es war ein früher. Einst. Und jetzt ist etwas anderes in deinem Leben passiert. Das Herz muss anwachsen. Und du lebst jetzt mit einem anderen Herzen. Eine andere Liebesveranstaltung hast du jetzt in deinem Leben. Entweder du stößt es ab und stirbst, oder du nimmst es an und lebst weiter. Es liegt jetzt an dir, was du aus deinem Leben machst. Und du merkst, was hier wirkliche Liebe ist. Dieses Verwachsensein. So wie eine Rebe am Weinstock. Die muss anwachsen. Und erst dann kann sie Frucht bringen. Erst dann kann sie die Kraft aus dem Weinstock ziehen. So viele Menschen sehen die Welt nur schön rosarot. Aber sie suchen nicht eine dauerhafte Beziehung auf Gedeih und Verderb. Herr, ich gehe durch dich, für dich durch die Hölle, durch die Wüste. Und da heißt es, und sie gehen, die Gerechten, durch die Wüste und graben Brunnen und hinterlassen Spuren. Weißt du, da kommen die Prüfungen in unserem Leben. Und da stellt sich heraus, bist du wirklich bereit, das alles anzunehmen? Dein Körper übernimmt das alles, was das Herz produziert, diese neue DNA, diese neuen Hormone. Manchmal muss man mit den Leuten beten, lieber Gott, schenk ihnen Gnade. Sie haben große Anpassungsschwierigkeiten zueinander oder auch manchmal zu Gott. Anpassungsschwierigkeiten. Dein Körper muss das neue DNA annehmen und durchdrungen werden davon. Von Scheitel bis zur Sohle, soweit. Am Anfang ist alles sehr einfach, verstehst du? Da strahlt das Herz fleißig und dann, aber irgendwann kommt dann, dass alles anders ist in deinem Leben. Plötzlich verwandeln sich Dinge. Und dann kommt der Augenblick wie beim Petrus. Ganz schnell noch ein paar Gedanken zum Schluss. Wie beim Petrus. Er steht im Hof des hohen Priesters. Jesus wird verhört, ist verhaftet. Und dann kommt so ein kleines Mädchen und sagt, du warst auch doch dabei bei diesem Jesus von Nazareth. Du kennst ihn doch auch. Und dann verleugnet er diesen Herrn Jesus und sagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Und es gibt so viele Christen, die diesen Menschen nicht kennen, nicht kennen wollen, die in Verlegenheit geraten, ich kenne diesen Menschen nicht, obwohl er 3 Jahre lang mit ihm zusammen war. Judas, das Gleiche. Er stößt den Herrn ab, er verkauft ihn für 30 Silberlinge und beendet die Freundschaft, weil er nicht seine Wünsche, seine Träume, seine Visionen erfüllt. Er dachte auch, er würde Israel erlösen von den Römern sie befreien. Und Jesus hat das nicht getan und er hat Jesus nicht verkraftet. Jesus, das, was er sich selbst versprochen hat, das ist nicht passiert. Und wie oft passiert es in unserem Leben? Denn wir haben so viel Vorstellung vom Glauben. Wenn ich glaube, dann habe ich keine Schwierigkeiten mehr. Wenn ich an Gott glaube, da geht alles glatt. Wenn ich an Gott glaube, wenn ich Jesus in meinem Leben habe, ach, da geschehen Zeichen und Wunder. Und dann merkst du plötzlich, da passiert gar nichts. Da stehst du in der Wüste. Und Jesus hat ihm, ja, sie waren alle berufen, sie waren alle erwählt. Judas war erwählt, Petrus war erwählt, die ganzen Apostel waren erwählt. Aber plötzlich haben sie sich das ganz anders vorgestellt. Sie haben gewartet, dass Jesus jetzt ein Machtwort spricht und dass sie tot umfallen. Die Leute sind wie tot umgefallen, als sie ihn verhaftet haben. Ich bin es, nimm es mich, ich bin's. Die Kriegsknechte und die Knechte des hohen Priesters sind tot umgefallen, fast am Boden lagen sie da. Aber jetzt passiert nichts von all diesen wunderbaren Dingen. Die große lebenslange Romanze aller Hollywood ist vorbei. 30 Silberlinge, hier, macht mit diesem Jesus, was ihr wollt. Judas, er wird gedacht haben, was habe ich von Jesus? Das ist, 3 Jahre lang ist er zusammen, hat sogar die Kasse, verwaltet das Geld von Herrn Jesus und so weiter. Er hat sich so viel von Jesus versprochen. Sein Herz ist nicht angewachsen gewesen. Er stößt es ab. Auch der Hiob. Sag doch deinem Gott ab, sagt seine Frau. Lass doch den Herrn, lass uns Herrgott sein. Lass ihn. Das bringt dir sowieso nichts, hast nur Probleme. Es ging dir noch besser, als du nicht gläubig warst, also nicht religiös warst, also nicht gebetet hast, also nicht in der Kirche gingst. Gott will uns ein neues Herz geben und einen neuen gewissen Geist. Und diese DNA Gottes muss in uns übergehen, in unser Leben. Wir müssen es übernehmen, dass wir mit Gott übereinstimmen und dann merken wir, ach, das ist gar nicht so kompliziert. Bei uns muss das Göttliche in Erscheinung treten, dass wir plötzlich seine Gedanken haben, seine Wege gehen, seine Werke tun. Wir leben so, ja, einfach, wir müssen weiterleben wie bisher, aber jetzt plötzlich ist das andere da, dieses Neue. Irgendjemand hat sein Herz geopfert für uns, das war Jesus hier, wir haben es angenommen, aber außer den Ansatz ist bei vielen Christen nicht viel geworden. Ja, das neue Herz hat sich nicht durchgesetzt. Ich bin so traurig über so viele Christen, die in meinem Leben, in den 50 Jahren, wo ich predige, begegnet sind. Da ist bei vielen der Glaube gar nicht durchgedrungen. Sie sind fromm, religiös, gehen in die Kirche. Aber Gott will ja den neuen Menschen in uns implantieren, einpflanzen und einsetzen. Wir sind erwählt deswegen. Ich will einen neuen Geist in euch geben. Und das ist diese göttliche Evolution, dass Gott sein Ziel mit uns verfolgt, dass wir uns höher entwickeln. Plötzlich denken göttlich. Wie hat der Herr Jesus zu Petrus gesagt? Petrus, als er sagte, als er sterben würde, sagt der Herr zu Petrus, Petrus, du denkst nicht göttlich, du denkst menschlich. Satan hinter mir. Wir denken oft teuflisch. Auch wenn wir an Jesus denken, das widerfahre dir nicht. Wir haben eine falsche Vorstellung von Jesus. Die meisten Christen haben eine ganz falsche Vorstellung von Christus. Ja, sie denken, das ist nicht der Wille Gottes, dass ich leide, dass ich Probleme habe. Aber Gott will, dass wir Fortschritte machen. Durch Leiden und Probleme und Schwierigkeiten kommen wir Gott näher. Das ist ein Gesetz. Wir denken nur, dass Gott uns nur materiell segnet, dass wir nur wirtschaftlich vorwärts kommen. Aber Gott will, dass unser Geist erneuert wird von Tag zu Tag. Das ist unsere Erwählung. Dass wir geistliche Reife erlangen. Dass wir geistlicher werden. In der Bibel heißt es, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seine Seele? Bei uns muss die Seele wachsen, anwachsen. Der Geist muss ausgeprägt werden. Nur so können wir Gott gefallen. Und das ist der Wille Gottes, dass wir ihm gleichgestaltet werden. Und warum? Damit auf dieser Welt lauter Jesus herumlaufen. In Antiochien heißt es hier, da waren die ersten Christen zuerst mal Jünger Jesu und dann wurden sie in Antiochien Christen genannt. Warum? Weil sie so lebten wie Christus. Sie redeten so wie Christus, sie handelten so wie Christus, sie dienten so wie Christus. Sie haben alles das gemacht wie Jesus. Christus. Und es gibt so viele falsche Christus. In der Endzeit heißt es, da werden so viele falsche Christus kommen. Hier ist Christus, da ist Christus, dort ist Christus. Nein, wir müssen bei uns selber anfangen, jeder so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und das, sonst verfehlen wir unser Lebensziel. Gott hat uns von Anfang erwählt, etwas Besonderes zu sein, ihm gleich zu sein. Der Teufel möchte mit allen Mitteln verhindern, dass wir Jesus ähnlich werden. Ach, muss nicht so fanatisch sein, nicht so fromm und so weiter. Und da war es ganz genau, wenn du anfängst, so zu leben wie Jesus, dann geht es jemandem an den Kragen. Dann musst du diesen Planeten verlassen. Weißt du, es muss vor unserer Bekehrung muss ein Unterschied sein, vor der Bekehrung und nach der Bekehrung. Vor der Bekehrung, vor der Wiedergeburt, und da muss ein Unterschied sein. Plötzlich haben wir eine ganz andere Beziehungsrealität. Jesu Herz wächst langsam Stück für Stück bei mir an. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess. Und plötzlich nehmen wir eine andere Art. Frau, ich möchte gerne mal zu McDonald's gehen. Sie sagte mir, ich war so schockiert von meinem Mann, dass sie sagt plötzlich, Frau, ich möchte zu McDonald's gehen. Nicht, dass ich jetzt Reklame für McDonald's packe, aber das war, was der Herr gesagt hat, hier dieser alte Herr, dass wir plötzlich eine andere Art annehmen, und unsere Umgebung verwundert sich, ist entsetzt sogar. Sie hat gesagt, so habe ich meinen Mann nicht geheiratet, so habe ich meinen Mann nicht gekannt. Er hat plötzlich ganz andere Interessen. Da bricht das neue Herz, diese göttliche DNA durch. Das, was Jesus in unser Herz hineingepflanzt oder als mit hineingebracht in unser Leben, und Gottes Ziel mit uns ist, Epheser Kapitel 4, Vers 13, noch ganz schnell, dass wir alle in die Einheit Jesu Gottes hineingeraten und hineinkommen in der Erkenntnis des Sohnes Gottes, dass wir mündige Christen werden, dazu heranreifen als mündige Christen. Wir haben so viele unmündige Christen, das heißt dumme Christen, die glauben jeder Dummheit, laufen jeder alten Schachtel nach. Ja. Sie sind nicht in diese Fülle hineingewachsen und sie tragen Christus nicht in sich. Die DNA Jesu muss in unserem Leben aufgeben. Kolosser Kapitel 1, Vers 15. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor der ganzen Schöpfung. Er ist der vor Grundlegung der Welt für uns bestimmt war. Und das ist das Ziel Gottes. Kleiner Christus. Kleiner Jesus sollst du werden. In deinem Charakter, in deiner Persönlichkeit, in deinem Wesen. Eigentlich kann kein Mensch das verändern. Von außen, du kannst gedrillt werden. Aber wenn du das innen drin hast, in dir, du wirst dich verändern. Und Gott will dich nicht drillen. Gott will dich von innen her verändern. Gott will uns umgestalten. Und er hat noch so viel an uns zu tun. Gott will, dass Jesus in dir, in mir weiterlebt. Er hat sein Herz geopfert. Sein Herz wurde durchbohrt für dich und mich. Hat Wasser und Blut geschwitzt. Das ist unsere Bestimmung, dass wir so werden wie Jesus. Und Gottes Wille mit uns ist, dass wir Jesus auf Schritt und Tritt verkörpern. Ihn personifizieren. Dass die Leute nicht sagen, ich möchte Jesus sehen. Die werden Jesus nicht sehen. Aber Jesus will wiederkommen durch dich und mich in diese Welt. Und will realisiert werden, verwirklicht werden, dass wir ihm in allen Stücken gleich sind. Halleluja. Jesus, gib uns ein Herz wie deins, voller Liebe, voller Glauben, voller heiligen Triebe. Herr, wir geben dir heute unser altes, vermurkstes, verfahrenes, verdorrenes, versautes Herz, damit wir das neue Herz, dein Herz bekommen, Herr Jesus. Wir brauchen dein Herz. Dein Leben soll unser Leben werden. Wir brauchen deine DNA, damit unser Leben sinnvoll, nützlich ist und brauchbar ist. Herr, wir sind erwählt von dir vor Grundlegung der Welt, damit wir dich verwirklichen, dich realisieren. Und ich bitte dich, Herr Jesus, all meine Hörer, wo sie auch immer sind, jetzt in diesem Augenblick, begegne ihnen. Herr, lass sie erleben, diese Herzverpflanzung, dass sie das neue Herz von dir bekommen und dieses neue Herz ausleben und mit dir verschmelzen, dass überall in der Welt, wo dein Wort auch gepredigt wird, Herr, dass überall kleine Jesus sind. Vater, ich danke dir, dass der Heilige Geist es schaffen wird und schaffen kann, wenn die Leute treu sind. In Jesu Namen. Amen. Preis sei dir, Herr Jesus.